Also wir wollen drüber sprechen, wie muss, oder was muss ich machen, dass mein Brot entweder glatt oder aufgerissen oder was auch immer ist. Genau. Also ich habe mal aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Du ergänzt, weil du guckst es so, du hast bestimmt schon irgendwas im Hinterkopf.
Natürlich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber heute mal wieder in Real sitzt der Tobi. Hi Tobi, schön, dass du da bist.
Hallo Ingmar.
Wir sitzen halt mal wieder bei mir im Mehlkeller, weil der Tobi halt mich mal wieder besucht hat, worüber ich mich sehr freue. Und dann haben wir gesagt, die Chance nutzen wir gleich und nehmen mal wieder live einen Podcast auf. Ja. Wir haben jetzt schon ungefähr eine Stunde lang unterhalten, wir hätten einfach das Mikro laufen lassen können. Dann wären wir schon fertig mit der Aufnahme. Aber wir halten uns mal ganz streng ans Konzept. Was hast du für Brot heute schon
gebacken? Gebacken habe ich gar nichts. Gegessen habe ich, weil ich wollte mich ja vorbereiten, weil bei dir...
Ich habe die falsche Frage gestellt. Was für Brot hast du heute schon gegessen? Genau. Ich habe schon zu lange keinen Podcast mehr aufgenommen.
Aber das ist ganz gekonnt. Alles gut. Gebacken habe ich heute tatsächlich nichts, auch wenn ich diese Woche schon zweimal Seelen gemacht habe. Aber heute nicht. Ja, die sind bei uns, bei den Kindern, also ganz hoch im Kurs für Vesperbrot also Seele in die Schule. Das ist absolutes Highlight, vor allem wenn sie morgens frisch ist.
Das ist der erste Kümmel.
Voll, genau. Ich habe jetzt heute Zimtschnecke gegessen und Pastel de Nata. Und das war sensationell. Da haben wir ehrlich gesagt aber auch drauf gehört. Und Panettone haben wir auch schon probiert. Und Sauerteigbrioche.
Ah ja, so kann man starten in den Freitag. Schon, oder? Bei Seele fällt mir gerade ein, ich habe heute, was du mal probieren kannst, wenn du öfter Seele backst, kennst du Rebstöckle? Hast du schon mal gehört?
Nee.
Das ist in der Bäckerei in Tübingen beim Gär, wo Tanja mal geschafft hat, da gab es das regelmäßig. Das ist quasi Seeleteig, den man dann, wenn man eigentlich fertig ist, so die letzte Reste lässt man nochmal liegen, sodass es eigentlich schon total verreckt ist auf gut Deutsch.
Okay.
Und dann stichst du ganz, ganz wenig nur ab, so 50 Gramm vielleicht.
Ja.
Und ziehst das so in die Länge. Wenn das Dinkelzähne sind, geht das wunderbar. Ja. Deswegen muss man dann nochmal ein bisschen liegen lassen, weil dann ist der so, du kannst eigentlich in alle Richtungen quasi noch ziehen.
Ja.
Und machst das auf dein Backpapier. Aha. Dass es so lange, dünne Stängel sind. Und dann streue ich am Schluss aus als Kümmel drüber und backst das mit deiner Seele mit ab. Cool. Das ist mega, weil das wird dann so knusprig.
Klar, das ist wie eine Bierstange oder sowas.
Ja, genau. Und dann hast du manchmal so Stellen, die sind quasi, weil es ja nie ganz perfekt ist, die sind ein bisschen weich noch, so wie Seele. Und so Stellen, die sind aber richtig dunkel und also ganz kross.
Okay.
Das ist mega.
Also.
Und dann musst du dir aber deine steile Butter daneben legen und bei jedem Biss musst du dir echte Riebele Butter draufstreichen. Habe ich heute nämlich witzigerweise mal wieder gemacht. Manchmal, wenn cool. So Rest bei Seeleteig mit euch, dann mache ich welche so zum Vesper.
Geil.
Das ist was, das ist schon ziemlich geil.
Ja, ich sehe schon, ich muss mehr Seeleteig machen, damit sich das lohnt, weil bei uns die Seele sind dann abgezählt. Sie wissen genau, es gibt 16 Stück. Die passen genau auf meine drei Bleche. Uns bleibt ja keine übrig. Ja, weil separate Runde machen.
Dann müssen wir separate Runde
machen. Genau. Ja, in dem Fall, also du hast mit mir vorhin Panettone und Sauerteigbrioche schon probiert.
Ja, was habe ich heute gegessen? Muss gestehen, ich habe heute schon was gegessen. Trotz, dass ihr eigentlich Intervallfasten machen wollt. ich habe zum Vesper schon Butterbrezel gegessen. Rebstöckle.
Cool.
Und noch was gegessen. Ich habe noch was Süßes gegessen. Mischt. Moment. Weiß nicht mehr.
Okay, kommt doch vielleicht noch.
Das kommt mir noch. Warte, pass auf, das gibt's doch nicht. Okay, ich komme noch im Laufe der Folge drauf. Ich habe noch irgendwas Süßes mit hochgenommen.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich dann Panettone mit dir probiert, genau, weil gestern habe ich wieder backe.
Ja.
Und ich bin ziemlich zufrieden dieses Mal.
Ja. Bin noch gespannt.
Es ist echt total interessant, weil man immer bei jedem Mal lernt man bei Panettone noch dazu, finde ich. Also, das ist natürlich spannend. Wir haben ja Sauerteig-Brioche auch probiert. Ich habe nämlich gerade noch so ein neben Panettone quasi so ein zweites Projekt am Laufen mit Sauerteig-Brioche, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt eh schon in dem Matre-Thema so drin bin, dann mache ich halt auch noch Sauerteig-Brioche. Und die ist mir einmal oder zweimal auch schon sehr gut gelungen, aber du hast es probiert vorher, heute ist sie ein Ticke zu sauer. Mhm. Obwohl es die gleiche Matre ist wie bei der Panettone, total spannend, aber meine Reifezeit vom Primo, also vom Vorteig, die normal bei 20 Grad stattfinden sollte, die ich mir halt hier irgendwo suchen muss. und der ist mir dann auf 16 Grad runtergesackt, weil es an dem Platz, wo ich ihn hingestellt habe, einfach ein bisschen kälter war, als ich dachte.
Ja.
Und dann ist der pH-Wert direkt im Keller. Also. Und ich habe gestern Morgen dann schon gemerkt, okay, pH-Wert gemessen, der ist irgendwie bei 4,4 und bei 5,1 sollte eigentlich sein. Ja. Und dann habe ich echt gedacht, ich probiere, dann habe ich meinem pH-Messgerät nicht getraut. Und dann habe ich gedacht, ich probiere kurz. Und normal schmeckst du es dann schon auf der Zunge, wenn das ein bisschen Säure ist. Ja. Und da war nichts.
Okay.
Aber entweder habe ich war ich noch nicht wach genug oder dann habe ich gedacht, komm, ich riskiere es trotzdem. Mein pH-Messgerät stimmt bestimmt nicht. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und das ist dann echt interessant, weil du riechst es dann schon. Also es war echt spannend beim Brioche-Teig aufschaffen, hast du gemerkt, okay, du riechst es schon, dass es einfach säuerlich riecht. Und jetzt nicht schlimmer, also man kann es trotzdem essen, aber am Anfang merkt man es auch nicht, gell?
Ja, das kommt erst im Abgang.
Und dann auf einmal merkt, und dann geht die Säure geht auch nicht mehr weg. Also war total. Aber Sauerteig-Brioche war, als ist noch ein Projekt, das gerade noch so nebenher läuft, genau. Ansonsten sind wir mit der voll in der Weihnachtsbäckerei. Du hast
es gerade gesehen. Genau. Stollen, Spredle, Gutzle, was sagt man hier?
Wie sagt man hier?
Ausstecherle, sagt man bei uns.
Nur Ausstecherle? Zu alle Sorten?
Nein.
Wie sagt man bei euch? Bei euch sagt man?
Das sagt man eigentlich Brötle.
Brötle?
Oder Brötle.
Also ich bin aufgewachsen mit Gutzle. Also ich bin nicht hier aufgewachsen und hier sagt man, glaube ich, Plätzlich.
Oder Plätzle, genau.
Plätzchen. Ja, und hier sagt man ja alles als Lich. Also ja, hohelohisch. Ja.
Okay.
Ich sage jetzt zu allem Lich. Also Würstlich, Plätzlich. Ja, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Aber ja, ich sage immer, inzwischen sage ich immer Weihnachtsgebäck, weil mit Gutzle kann hier niemand was anfangen.
Okay.
Gutzle sind, glaube ich, ja Bonbons.
Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Habt ihr auch Bärentatze gemacht?
Ja.
Oh, okay.
Es gibt 6 Sorten dieses Jahr. Und wir sind wieder voll auf die klassische Sorte. Also wir hatten letztes Jahr noch so ein bisschen exotischere Sorte, weil wir dachten, ja, die Leute backen ja die klassische Sorte daheim, aber erfahrungsgemäß die klassische Sorte gehen am besten. Mhm. Bärentatze, Vanillekipferl, ja, Zimtsterne, Spitzbube. Dann machen wir noch König Wilhelm, das sind so mit so Schoko, mit so Schokokanache zusammengesetzte Ausstecherle eigentlich. Ja. Und Haselnussmakrone.
Oh, geil.
Ja, also. Okay. Und ich mache das total gerne. Ich liebe das total, Weihnachtsgebäck zu machen. Ja. Und da kann man so ein bisschen die, ich bin jetzt nicht so der Konditor, aber also wir machen die echt auch nicht so groß. Ja, es gibt so Bäckereien, die sind Dinger dann so riesig. Ja, klar, wirtschaftlich ist klar. Das irgendwie schon sinnvoll, aber weil verdienen die mir wahrscheinlich nicht viel dran, obwohl es sehr teuer ist, bevor jetzt ein Kunde irgendwie denkt, das kann doch nicht sein, aber die Zutaten sind einfach wahnsinnig teuer. Also
ja, das glaube ich.
Letzte Woche 700 Kilo Butter hier auf den Hof gekriegt.
Okay.
Weil wir gesagt haben, wir müssen dieses Jahr gucken, letztes Jahr hatten wir mal dann mal Bio-Butter-Lieferschwierigkeiten. Mhm. Dann haben wir gesagt, dieses Jahr, wir wissen eh, wie viel wir brauchen, komm, wir legen es uns einfach ins Lager, wir haben eh genügend Kapazität und haben uns 700 Kilo Butter aufs Lager gelegt.
Du wirst lachen, aber ich mache das ähnlich. Ich kaufe auch die Butter, wenn sie im Angebot ist. Aber
das dann sieht
dann halt so richtig. Ja, da schlägt der Schwabe durch.
Kann schon mehr als ein Teil
anfangen. Ja, genau.
Ja, den ist ja super gut eingefroren.
Überhaupt kein Problem, Thema. Ja. Ja. Gerade so zum Backen und so ist das perfekt. Da musst du jetzt auf nichts groß Wert legen, sondern mitnehmen. Und witzigerweise habe ich jetzt gestern in Vorbereitung auf kommendes Wochenende, wo bei uns zu Hause Weihnachtsgebäck ansteht, mit den Kindern vor allem, die Rezepte aus 2013, müssen wir mal nachgucken, von dir, unserem ersten Backkurs wieder rausgezogen. Cool. Und das ist ganz klar, also für mich gibt's die Walnussecken.
Ja.
Und dann gibt's noch diese Cappuccino-Sterne.
Ja, mag ich auch.
Das essen vor allem meine Kollegen gern. Und ja klar, natürlich ganz klassisch Buttergebäck mit den Kindern Ausstelle machen und dann je mehr Zucker und Gedöns drauf, desto besser.
Wir haben diese Walnussraute haben wir hier auch lang gemacht, die waren auch relativ beliebt, aber bei denen ist ein bisschen das Problem, die haltet sich nicht so lang.
Aha.
Und dann war immer wieder
halt schneller essen.
Die Schwierigkeit dann, dass sie im Lade, weißt du, dann liegen sie da im Lade unter der Lampe und so und dann sind sie immer so ein bisschen ranzig geworden. Deswegen
ja genau, die laufen dann so an.
Und weißt du, was wir uns angeschafft haben, deshalb muss ich dir oben noch zeigen, eine Schokoladentemperiermaschine.
Oh geil.
Ja, wir haben seither immer halt von Hand temperiert, also wir haben halt so Wasserbad, wo man es auflösen kann und es war immer ein bisschen schwierig, weil wir haben es einfach nicht immer perfekt hingekriegt, die Temperatur zu erwischen und dann ist die Schokolade entweder halt grau geworden oder streifig. Und jetzt haben wir schon wirklich jahrelang uns überlegt, okay, kaufen wir so ein Ding oder nicht? Wir machen ja nicht so viel mit Schokolade, aber wenn wir es machen, werden wir es halt schon auch geil machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sie irgendwann mal im Angebot ist, weil sie haben gesagt, ja, die kommt mal ins Angebot, es gibt mal Gebrauchte und so, so Vorführgeräte.
Ja.
Und jetzt kurz vor Weihnachten kam dann echt die Nachricht, es gibt Vorführgeräte von der kleinen Schokoladentemperiermaschine, die ich mir hier schon beim Konditor in Schwäbisch Hall schon angeguckt habe und wirklich schon 2 Jahre lang überlegt. Und da war ich echt ausschworben und habe gedacht, nee, so viel zahle ich nicht. Und jetzt war sie als Vorführmaschine im Angebot und habe gesagt, okay, jetzt schlagen wir zu. Und dann kam das Ding, wir haben so gefeiert in der Backstube, weil auch mal wieder für uns ein neues Spielzeug und dann alle Mitarbeiter, ja, dürfen wir das mit hochnehmen in den Aufenthaltsraum. Und dann habe ich so gedacht, ey, wie einfach wäre es doch, du nimmst so ein Gerät, kaufst ein bisschen billiges Obst und gehst zum Weihnachtsmarkt. Ja, vielleicht hast 6 Euro für so ein Ding. Das ist doch Geld drucken.
Ja, klar.
Also das ist echt, und du musst
das wirklich. Das macht deinen Mitarbeiter halt in der Pause, oder?
Ja, das ist so cool, das Ding. Und dann habe ich es, also das funktioniert so, dass du praktisch die Schokolade, also die Kuvertüre quasi in Chipsform quasi in die Maschine gibst. Und dann musst du halt einstellen und so. Ja. Und dann musst du auch noch ein bisschen mit dem Kopf bei der Sache sein. Und dann kannst du aber so rauslaufen lassen. Weißt du, dann nimmst du halt einfach eine Schüssel voll Schokolade und tunkst deine Lebkuchen raus. Also du musst schon noch von Hand tunken. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie durchläuft. Ja. Auf jeden Fall habe ich das dann daheim erzählt. Ey, Kinder, wir kaufen das eine Schokolademaschine. Oh, war geil. Und als das Ding dann da war, die Kinder haben es voll gefeiert.
Das glaube ich.
Die Kleine hat so einen Esslöffel drunter gehoben, weißt du. So.
Jawohl.
Und die Große hat sich hier Lauke weckle, weißt du, so aufgerissen.
Boah.
Und dann so unter den Schokolade gehoben, weißt du.
Das ist ja quasi wie Nutella.
Ja, sozusagen, genau. Und dann war witzig, genau. Der mittlere meckert ein bisschen, weil es zart mit der Schokolade ist und kein Vollmilch, aber... Ja, also das haben wir uns gegönnt dieses Jahr. Jetzt macht es echt Spaß, aber es mit Schokolade zu machen.
Cool.
Jetzt müssen wir halt das Jahr über auch noch gucken, da gibt es halt mit der Schokobanane oder was auch
immer. Oh ja.
Sehr aber auch gut. Schokolade ist alles wahnsinnig. Wahnsinn, was ist teuer, die Sache war das denn?
Also ich habe es das ja auch festgestellt, wo ich jetzt eben überlegt habe, was brauche ich alles zum Backen für Weihnachten. Da habe ich schon gewundert, wie schnell da Summe zusammenkommen. Mit denen habe ich das ja echt nicht gerechnet. Ja.
Ich kenne auch, die Bäckerei, die machen kein Weihnachtsgebäck mehr. Ich sage, es bringt einfach nichts. Ja. Also ich wehre mich noch ein bisschen dagegen, aber.
Ja, verstehe auch Nüsse und sowas, es ist echt richtig teuer.
Alles wahnsinnig teuer. Letzte Woche hat der Kundin angerufen und hat gesagt, ihr Mann hätte eine halbe Stolle mitgebracht. Und das sei aber viel zu teuer. Okay. Das sei kann. Ja, naja, dann musst du halt mit deinem Mann ins Gericht gehen. Aber ich verstehe das natürlich auch, gell? Aber
ja, klar.
Ja, ich denke, ja. Mal sehen, die Leute merken es ja selber auch daheim, so wie du auch, ja, wenn sie dann selber backen, wie wahnsinnig teuer die Sache
war. Keine Frage,
wahnsinnig.
Klar.
Naja, also für uns ist, also ich pendel gerade nur zwischen Bett und Backstube, weil, macht aber auch Spaß, also Panettone, dieses Jahr zum ersten Mal regulär im Verkauf und macht echt Spaß. Ja, was war noch? Ach ja, wir senden nur noch einmal im Monat.
Stimmt,
genau. Habt ihr bestimmt schon gemerkt. Wir haben es letztes Mal vergessen zu sagen, genau. Wir haben gemerkt, dass alle 2 Wochen, das schaffen wir einfach nicht.
Ja.
Und ich gesagt, lieber einmal im Monat gescheit, als alle 2 Wochen so, nicht, dass die Folge nicht gut gewesen wären, aber es hat, also mich das vor allem,
zeitlicher Aufwand,
genau.
Also
deswegen haben wir gesagt, einmal im Monat, das heißt, die Folge kommt jetzt immer am ersten Donnerstag im Monat.
Genau.
Genau. Und deswegen gibt es auch viel, in der Zeit passiert natürlich auch immer viel.
Ja.
Deswegen wird es gar keine Themen mehr geben. Nee, Spaß. Wir schwätzen nur noch über die 4 Wochen. Nee. Gibt es ja noch Themen natürlich. Aber genau, das wollte ich noch sagen. Also einmal im Monat, immer erster Donnerstag im Monat ist jetzt Nachtschicht Tag. Genau, ich habe ein Learning der Woche, du auch?
Ja.
Erzähl.
Ich muss mehr Säle backen und weniger Wasser reintun, dann werden sie höher. Weiß ich jetzt auch. Und ich habe mich so gefreut, was ich da für ein TH zusammen kriege und super. Und am Ende sind sie nur noch flatter gewesen und nicht mehr schön rund hoch geworden. Und jetzt habe ich das wieder zurückgenommen ein Stück weit. Ich nähe mich wieder deiner Wasserangabe aus deinem Rezept. Ja, vielleicht war aus Mehl jetzt gerade irgendwie noch alt. Auch das ist sicher ein Thema, was mit reinspielt. Aber ich habe festgestellt, also Säle kommen maximal gut an bei Kollegen, Kinder und überhaupt.
Säle
geht immer. Ja. Und ich, also es ist ähnlich wie bei der Brezel, wo ich mich frage, wie werden Kinder ohne sowas groß?
Ja.
Ist super. Das ist also so mein Learning, weniger Wasser in der Säle drin. Und ich arbeite mich jetzt irgendwie gerade an deinem Saatenkornbrot ab. Also ich will sowas auch hinkriegen. Und habe festgestellt, ich muss die Körner länger quellen lassen und nicht nur irgendwie 12 Stunden, sondern lieber 24 oder mehr. Dann wird das auch besser.
Mhm. Weil dann mehr Wasseraufnahme oder?
Ja, weil sie dann auch nach dem Backen noch angenehm sind und nicht, also auch die an der Kruste quasi oben liegen, nicht verbrennt, sondern immer noch okay sind.
Machst du Brühstück oder Quellstück?
Ich mache Quellstück, noch kein Brühstück. Das ist so irgendwie, ich habe mal angefangen mit Brühstück, dann ohne, also Brühstück und Quellstück. Und dann habe ich gedacht, ich mache noch ein Kochstück, um irgendwie Dinkel und das alles hat irgendwie nicht so richtig gezündet oder habe vielleicht auch nicht die richtige Mischung gefunden. Aber da brauche ich mehr Zeit, um das quasi aufquellen zu lassen oder das Wasser aufnehmen zu lassen, weil die letzten paar, die ich gemacht habe, Brot war super eigentlich, aber je näher die Körner an die Oberfläche kommen, desto schlechter werden sie und das sowas nervt mich dann.
Ja. Ja, bei Quellstück würde ich mir auch mehr Zeit lassen. Aber machst du Quellstück von den Saaten, oder?
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Aber das wäre mal interessant oder würde mich dann auch mal wieder interessieren, weil meine Erfahrung ist, wenn du ein Brühstück machst, selbst mit Saaten, nehmen sie mehr Wasser auf, als wenn es nur ein Quellstück ist.
Okay.
Finde ich interessant. Also habe ich auch lange nicht gewusst.
Ja. Also war jetzt auch Rezepte, weiß gar nicht, was war so ein Heftig, das, ich habe mittlerweile so viele Hefte an Rezepte. Das habe ich mir irgendwann rausgeschrieben als Saftkornbrot. Aber ich habe so viele Backbücher und mittlerweile habe ich so kleines DIN A6 Büchle, wo ich die beste Rezepte reinschreibe.
Ja,
da schreibe ich auch bloß noch Mengen rein und gar nicht mehr, wie es geht. Ja. Aber das ist manchmal ein bisschen schwierig, dann habe ich es vergessen. Dann habe ich irgendwann jetzt zuletzt angefangen, auch noch hinzuschreiben, wo die Rezepte her sind, aus welchem Buch, auf welcher Seite, damit ich das zur Not mal noch nachgucken kann, wenn ich es vergessen habe. Ja. Also es ist aus irgendeiner Zeitschrift gewesen. Oder es kann sogar sein, aus der Allgemeine Bäckerzeitungsbuch. Also ob du die kennst.
Ja, ich weiß, so
Rezeptbücher.
Es
die gibt, ja. Habe ich vor vielen Jahren mal ein paar gekauft, weil ich dachte, cool, da sind auch Croissants und Zeugs, alles mögliche drin. Wahrscheinlich ist das irgend so einem raus gewesen. Aber jetzt muss ich da nochmal gucken, dass mit der Wassermenge und so, dass das passt, damit die Körner eben nicht hart und dunkel werden, sondern einfach durchgehend alles genießbar ist.
Ja, das ist immer total, also ja, das geht mir auch so, wenn ich dann denke ich mir immer, das kann ich mir merken. Mhm, genau. Schreibst nicht alles auf. Ja. Aber das mache ich nicht mehr. Also bei Panettone jetzt auch, gesagt, ey, wir müssen jetzt aufschreiben, wie wir es machen, weil wir wissen jetzt nächstes Jahr nicht mehr. Ja. Auch wir jetzt ein ganz ausgeklügeltes System, auch wie wir backen, weil wir müssen die ja immer aufhängen. Mhm. Und am Anfang haben wir dann natürlich nicht dran, da sind halt 60 Panettone eingeschossen. Ja. Ja, jetzt bringen wir 60 Panettone raus, wenn du die alle aufhängen musst.
Also welche Leine an die Decke
machen. Und jetzt machen wir alle, jetzt kommen wir immer 10 Stück in einen Herd. Mhm. Und 10 passen genau auf so ein Gitter, an dem man es dann aufhängen kann, und man schießt alle 10 Minuten ein.
Hast du keinen so einen Waage, den man umdrehen kann, innen drin? Das habe ich im Internet gesehen,
ja, leck mich am Titel. Das macht ja nur Sinn, wenn du auch einen Ofen hast, wo du den Waage einschieben kannst.
Das ist richtig.
Also, du könntest ja auch die Bleche alle raus und dann,
aber die haben so Stangen gehabt mit Zacke und dann haben sie die gepackt.
Genau, das habe ich.
Und dann in Waage rein und dann haben sie dieses Gestell in Waage gedreht. Mhm.
Aber das dauert mir zu lang. Also, und vor allem, hätte ich Schiss, weißt du, weil, bei uns im Etageofen sind ja nie alle ganz gleichzeitig fertig. Und so habe ich immer 10 Stück. Okay, 10 kriege ich hin, dass sie gleichzeitig fertig sind.
Okay.
Und wir haben dann praktisch so, wir setzen den auf so einen Tisch und dann haben wir so außer Stange, wo wir dann zusammendrücken, dann drehen wir es rum und dann haben wir im Moment noch keinen Waage gehabt, bis heute, der kam heute. Okay. Und dann haben wir es immer praktisch auf so eine Stellage gemacht, wo wir praktisch so Körper rumdreht haben und da haben wir es dann draufgegangen. Das hat halt immer Zeit braucht.
Ja, klar.
Bis wir das dann da hinguxiert haben.
Ja.
Also deswegen schießen wir alle 10 Minuten ein, haben wir wieder 2-3 Minuten Zeit, um das nächste vorzubereiten. Ja, und auf jeden Fall haben wir uns das jetzt alles aufgeschrieben, weil das wissen wir nächstes Jahr nicht mehr.
Ja.
Genau.
Ja,
ja. Ja, ist total, total wichtig. Ja, ich habe auch ein Learning der Woche. Ich habe sogar 3, weil wir 4 Wochen Zeit hattet.
Ja, stimmt.
Ich mach's ganz kurz. Ich habe wieder festgestellt, Croissant. Wir haben Croissant gehabt, die nicht so geil waren. Und wir machen dann den Teig immer einen Tag vorm Torieren. Und dann kommt er über Nacht ins Kühlhaus und wir haben festgestellt, wenn der Teig vorm Torierer schon zu weit aufgegangen ist, weil halt irgendwie im Kühlhaus der nicht schnell genug runterkühlt, weil man nicht schnell genug den Teig ins Kühlhaus bringt oder der Teig zu warm war, dann wäre das ja scheiße.
Okay.
Also der muss wirklich ganz, ganz, fast eigentlich gar nicht aufgegangen sein. Und dann wird er am nächsten Tag toriert und dann gibt's geile Croissant.
Okay.
Also, ein Learning der Woche für alle Bäcker, weil hobbymäßig machen die wenigsten wahrscheinlich Croissant.
Das glaube ich auch.
Und Dinkeltoast. Hatte mir Herr auch schon öfters diskutiert über das Thema Salz-Hefe-Verfahren.
Ja, richtig. Nein.
Ich habe jetzt den Game-Changer rausgefunden.
Echt? Also ja, ich habe heute eins bei dir gekauft.
Ja, und sieht gut aus, oder?
Sieht gut aus und bin gespannt, ob das was kann.
Ja, aber es gibt mir gerne Rückmeldung, ob es was kann. Also ich habe neulich erst das Feedback gehört, da hat mir eine ältere Frau gesagt, die normal kein Toastbrot isst. Die aber irgendwie, da gab es nichts anderes mehr, dann hat sie halt den Toast mitgenommen und dann hat sie gesagt, sie hat es nicht bereut. Das heißt, beste Toastgröße, das sie je gegessen hat. Aber gib mir gerne Rückmeldung. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass es damals nicht so gut war, lag gar nicht am Salz-Hefe-Verfahren, sondern ich habe ja dann Vorteig drin, ich habe Quellstück drin, ich habe einen Sauerteig drin, ich habe das Salz-Hefe-Verfahren drin und dann ist noch Butter und Ei drin und ich muss den extremst kurz kneten.
Aha.
Wenn ich den Zeitpunkt verpasse, wo der ausgeknetet ist, wird es überhaupt nichts mehr. Dann wird er so total... dann füllt er die Form nicht mehr schön aus, dann wird er so, dann hat er überhaupt keinen Stand mehr.
Also weniger Knete.
Ja, und oder Dinkel ist ja so empfindlich halt und ich glaube, durch diese relativ hohe Menge an Vorteig, die drin ist, wo ja eigentlich schon sehr viel abgebaut ist, ist die Knetzeit da extrem kurz. Also ich knete den jetzt wirklich nur noch 5 Minuten langsam, dann kommt noch Butter dazu und dann nochmal 4-5 Minuten langsam. Und fertig. Also und jetzt habe ich es raus. Also jetzt hat er auch Stand und es hat mit dem Salz-Hefe-Verfahren da gar nichts zu tun.
Cool.
Ja, genau.
Sehr gut.
Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein Thema, oder?
Ja.
Und Feedbacks haben wir auch noch.
Feedback haben wir auch noch.
Thema, ja, oder?
Thema. Thema ist so, total also, spannend. Da bin ich on fire.
Wir können ja versuchen, immer so die 20 Minuten zu erreichen. Weil, ja,
das haben wir jetzt geschafft.
Genau, weil ich hab immer so im Hinterkopf, dass manche ja nur das Thema anhören wollen. Und wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten gelangweilt. Thema heute, Tobi, ein Wunsch von dir.
Ja.
Brotoberflächen.
Ja.
Also wir wollen darüber sprechen, was muss ich machen, dass mein Brot entweder glatt oder aufgerissen oder was auch immer ist. Genau. Also ich habe mal aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Du ergänzt, weil du guckst schon so, du hast bestimmt schon irgendwas im Hinterkopf.
Natürlich.
Wenn ich was vergesse. Ah, ich habe bestimmt was vergessen, aber genau, ich hoffe, ich kann es dann auch schnell beantworten.
Ja, du weißt vielleicht auch selber.
Genau, also es geht quasi darum, wenn ich eine bestimmte Charakteristik von meiner Brotoberfläche will, was ich dann tun muss. So, ich habe mal angefangen mit glatt und glänzend, also so dieses typische
Genetzte
oder auch zum Beispiel Weizenmisch. So, das ist hier so der Klassiker, Weizenmisch, lang, dreimal geschnitten,
ja.
Die Rille vom Körbler sieht man noch so.
Ja, genau.
Genau, was muss ich dann tun? Zum einen ist es, also wenn, jetzt muss man wieder ein bisschen unterscheiden, also wenn wir jetzt über Weizenmischbrot sprechen, wo jetzt einfach ein langes Brot oder auch rund, egal, aufgearbeitet im Körble, das dann vorm Backer gestürzt wird und dann backen wird.
Ja.
Dann ist ganz, ganz wichtig, dass das Körble mit Stärke ausgestaubt wird und nicht mit Mehl.
Und wie viel Stärke?
Wenig.
Okay, weil also, das ist jetzt auch so eine Erfahrung aus dem Backhaus. Da war jetzt jemand, der hat da ganz viel Stärke rein und dann stehst du nur noch in der Wolke.
Ja.
Das ist brutal.
Genau.
Machst du keinen Kopf, wie das staubt.
Stärke würde ich immer, also wir machen es immer so, wir haben das so Säckle,
ja.
Wo wir einfach ja. So schütteln und dann ja. Kommt nur ganz wenig raus. Wenn man ja. Das nicht hat, kann man einfach ein Geschirrtuch nehmen, da ein bisschen Stärke drauf, das so ein Säckle zusammen.
Ja.
Die Ende so zusammen machen, so ein Säckle und nur so und das drüber hebe und fertig. Mhm. Das muss da wirklich nur ganz hauchdünn sein, ja. Weil Stärke trennt ja super. Also du brauchst ja, ja ganz wenig, genau. Und wenn du dann aber vom Backer quasi das Brot stürzt und dann mit Wasser abstreichst oder absprühst, je nachdem,
ja.
Dann bildet sich durch die Stärke und das Wasser, weil Stärke wird ja beim Backer zu quasi die Dextrine. Mhm. Und das gibt diesen Glanz.
Ja, dann hast
ja. Du wie so eine Art ja. Richtiger Glanz auf dem Brot. Genau.
Und was für Stärke nimmst du da?
Also wir nehmen mit Weizenstärke, aber noch besser ist eigentlich Kartoffelstärke. Ja, genau. Aber wir haben keine Kartoffelstärke da, deswegen nehmen wir, aber es funktioniert mit Weizenstärke ja. Auch. Genau. Okay. Und genau. Und dann eben gucke, dass der Schluss, also die hässliche Seite muss halt oben sein im Körper, dann nachher die schöne Seite oben ist, dann mit Wasser abstreiche und dann beim Ofen, und das ist jetzt beim Holzofen wieder ein bisschen schwierig, dass es dann wirklich so glänzt, ja. Weil du hast keinen Dampf.
Genau.
So, wichtig wäre aber eigentlich dann zu dampfen, vielleicht noch einzuschneiden, je nachdem. Wenn man es nicht einschneidet, muss man der Garzeitpunkt halt perfekt erwischen, sonst reißt es irgendwo.
Ja.
Und dann dampfen und auch nach ein paar Minuten der Zug ziehen. Mhm. Und dann hast du eigentlich eine perfekte, glatte, glänzende Oberfläche.
Okay. Im Holzofen ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, auch mit dem Zug ziehen, wobei das mache ich tatsächlich auch, weil dann wird die Kruste einfach nochmal besser.
Ja, das machst du aber erst kurz vor
Schluss. Aber das mache ich ziemlich am Ende, genau. Das mit dem Einschneiden ist auch schwierig, weil das Eischießen schnell geht normalerweise. Du musst ja die Klappe ganz schnell wieder zukriegen. So schnell kannst du gar nicht Brote einschneiden, wie du sie stürzt und dann, also ja. Ich habe immer nur einen auf dem Schießer. Ich bin mittlerweile zu Übergang, wenn die Brote heiß rauskommen, die nochmal mit Wasser abzupinseln,
ja.
Sprühen.
Ja.
Das funktioniert ähnlich.
Ja.
Aber da erwischt halt auch nie alles und dann so. Das ja. Ist wie, wenn man was schlecht lackiert hat, sieht's noch aus. geht schon auch. Und ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich liebe diese genetzten Brote, wenn sie oben einfach wunderschön rund und glatt sind und nichts gerissen ist. Auf der anderen Seite stehe ich aber genauso drauf, wenn der Schluss nachher quasi im Körbler unter drin war und ich tue ihn in den Ofen rein und dann verreißt das Brot voll wild und dann habe ich so fast schwarze Spitze, die da abstehen ja. Und nochmal ganz anderes, eine ganz andere Kruste einfach ja. An der Stelle. Das ist eher mein Favorite. Also genetztes Brot muss glatt und rund sein, alles andere lieber gern rustikal. Und was ich jetzt letztes Jahr mir angeschafft habe, völlig bescheuert, aber eine Stipprolle.
Ja.
Also für alle, die nicht wissen, was es ist, sieht aus wie keine wie Farbwalze, nur dass außen drauf Stacheln sind, wie so ein Igel, den man drehen kann und da fährt man über das Brot drüber, damit die, keine Ahnung, damit der Dampf raus kann und es nicht reißt.
Genau, schon so vorstelle, wie beim Schneiden im Prinzip, ja.
Genau. Und dann sehen die Brote aus wie die bei meiner Oma.
Ja, das ist so eine ganz alte Form, ja, Roggenmischbrot oder
ganz
so.
Ganz genau, so Roggenmischbrot hat alle, haben diese Löcher da oben ja. Drin und das ist für mich wie, wenn meine Oma beim Bäcker Brot geholt hat, das hat so ausgesehen.
Ja, genau. Das ist so eine ganz typische Formen. Das war auch glatt. Also es war auch, außer den Löchern war es glatt und hat geglänzt.
Genau, ganz genau.
Genau. Und was viele dann noch machen, genau, ist, dass er entweder nach dem Backen halt es noch absprüht. Das hilft auch. Ja. Oder sogar, was man früher, ich glaube, heute macht das kaum noch jemand, Papp hat man dazu gesagt. Also man streicht noch Papp drauf. Ja. Also im Prinzip was ist das Stärke, geröstete Stärke, sind wir wieder genau das gleiche Effekt wie wenn Stärke im Körper drin war. Ja. Geröstete Stärke, die zu Dextrine dann wird und dann mit Wasser aufgekocht.
Ah.
Und das dann aufs Brot schmieren.
Das, wie Lackieren.
Das ist wie Lackieren. Das machen wir heute noch bei Früchtebrot zum Beispiel. Das hat ja auch oft so diesen Glanz, das ist einfach, aber eigentlich als Schutz, damit es halt nicht austrocknet, weil Früchtebrot ja irgendwie lange haltbar sei. So.
Ja, genau.
Und viele haben das früher aufs Roggenmischbrot drauf gestrichen und dann hat es wirklich so richtig extrem.
Aber hält das die Feuchtigkeit wirklich so, also ist es wirklich so dicht, dass es länger frisch hält? Bringt es da
was? Ich glaube schon.
Okay.
Ich glaube schon. Also ich mache es zumindest, ich habe es noch nie anders gemacht und das Früchtebrot sieht halt immer so, so grau aus. Also da mache ich es tatsächlich auch. Okay. Ansonsten machen wir es, ich habe das auch noch in keiner Bäckerei gemacht.
Ja.
Genau, und beim Knetzler finde ich aber auch, ich finde es auch cool, wir backen dir so aneinander geschoben, wenn das so trotzdem eine Stelle hat, wo es ein bisschen so Schnauze rausdrückt. Also so ganz glatt mag ich auch nicht. Ich habe einen Mitarbeiter aus Rumänien und der sagt, bei ihnen würde er Brot, das oben nicht glatt ist und ganz geschlossen würde gar nicht verkauft werden. Okay. Also der wundert sich immer über unser Bauernbrot, das halt genauso ist, wie du es beschrieben hast, also so rustikal aufgerissen.
Ja. Oh krass. Ja, also ich backe mittlerweile auch für, vor allem für die Kinder nur noch Doppelwecken und Doppelbrot, weil die Stelle, wo man die auseinander nimmt, da schlagen sie sich drum.
Das ist die beste Stelle.
Warum auch immer.
Keine Ahnung.
Und was auch total spannend ist, also genau, jetzt wäre die nächste Brotoberfläche, wäre eben zum Beispiel dieses rustikale, aufgerissene.
Das ist eben genauso, wie du es gerade gesagt hast. Dann nehme ich keine Stärke in meinem Körbchen, sondern nehme halt Mehl und setze den Schluss nach unten ins Körbchen.
Genau.
Wenn ich das vor dem Backen drehe, habe ich eben genau den Effekt, dass der Schluss halt so aufplatzt.
Ja.
Und dann eigentlich eine Form, die für der Holzofen ja perfekt prädestiniert ist, weil du brauchst bei der Form eigentlich keinen Dampf.
Genau.
Du kannst ohne Dampf backen, weil der Dampf beim Backen ist ja dafür da, dass die Oberfläche am Anfang elastisch bleibt und das Brot sich schön ausdehnen kann, ohne zu reißen.
Genau. Wenn
man aber will, dass es reißt, kannst du sogar ohne Dampf backen.
Ja.
Wir backen das Bauernbrot so bei uns und wir backen es aber sogar mit Dampf. Mhm. Wir backen es mit Dampf, dass es trotzdem ein bisschen so einen Glanz hat. Und dann ziehen wir aber nicht den Zug.
Okay.
Also wenn wir den Zug ziehen würden, wäre es auch wieder so, dass es nicht so stark aufreißen würde, dadurch, dass wir den Zug zulassen, platzt es mehr auf.
Okay.
Und was total spannend ist, wir haben früher aus dem gleichen Teig, wo wir das Bauernbrot backen, also das ist ein Mischteig mit 55% Roggen, 45% Weizen, haben wir so klassische Roggen-Mischbrote backen, lang, glatt, mit dem Igel geigelt und Bauernbrot.
Okay.
Das ist ein anderes Brot.
Ja.
Das schmeckt auch anders.
Das glaube ich gleich.
Und es hat auch eine andere Bohrung. Weil du siehst, ich bin selber immer verwundert, dieses, wo der Schluss so aufplatzt, das ist viel lockerer innen.
Ja, genau.
Das ist total krass.
Aber liegt es daran, dass der Druck dann weggeht und es dann die Blasen sozusagen offen bleiben, aufgehen können und beim anderen durch die Spannung
das
Gas mehr drin kalt wird und dann
das entwickelt halt nicht so viel Volumen irgendwie. Das geht nicht, weil wenn so ein Brot so rustikal aufgerissen ist, dann drückt es das ja so nach oben quasi.
Ja,
und dadurch werden die, also das ist total, und auch die Kruste ist total, also das ist ein anderes Brot.
Und wenn du das gerade so erzählst, fällt mir ein, wir haben im Backhaus regelmäßig dann auch das Thema, wenn das Brot was vom anderen Brot klaut, wenn man die zu eng gesetzt hat und die wirklich aneinander sind. Und dann hast du da so Knauzestelle, wo das Brot auf der Seite raus quasi treibt.
Ja.
Dann kann es schon noch mal sein, dass es quasi ins Nachbarbrot reintreibt und dann der halbe Leib vom Nachbar quasi dran hängt und mitnimmt. Also da gibt es die wildeste Form.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist echt lustig.
Witzig.
Na, tust du ganzes Brot rein, kriegst bloß noch ein halbes zurück.
Und jemand anders
halt.
Genau. So cool. Ich finde es total spannend. Ich habe jetzt letztens erst wieder auch bei einer Brotverkostung haben wir diskutiert, weil wir machen zum Beispiel aus unserem Baguette-Teig, machen wir Baguette und auch dieses italienische Landbrot.
Ja.
Und das sind aber zwei verschiedene Brote, weil das Verhältnis von Kruste zu Krume ist ein komplett anderes.
Ja.
Die Baguettes sind innen locker, weil sie eben ja so geschnitten werden und aufgehen. Das italienische Landbrot ist innen eher kompakt. Es ist trotzdem, es ist der gleiche Teig, aber es ist ein definitiv komplett anderes Brot und das schmeckt auch anders. Also es ist immer wieder wahnsinnig faszinierend.
Witzig. Und wenn du sagst einschneiden, schneidest du immer vorm Backen ein, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und auch ausprobiert, dass man das Brot anbackt, sage ich jetzt mal, dann rausholt, einschneidet und wieder reintut,
noch
weil
auch
das wird anders.
Ich habe es noch nie gemacht.
Okay.
Was ist der Sinn?
Habe ich noch nicht verstanden, aber es wird anders. Also wenn du
das geht anbackst, wahrscheinlich nicht mehr so stark auf.
Dann, genau.
Der Ausbund geht nicht mehr so stark
richtig auf. Richtig. Du hast aber trotzdem noch diese Schnittstelle und die Oberfläche, weil die ja schon angetrocknet ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die klappt an der Stelle ganz anders.
Ja.
Also die Optik ist völlig abgefahren, was anderes.
Ja, stimmt, habe ich schon mal gesehen. Jetzt fällt mir es gerade ein, weil so... kann das sein bei so gusseiserne Töpfe, dass man das da anbackt irgendwie und dann aufmacht und dann ist die Oberfläche so ein bisschen ankautet quasi, aber innen ist ja eigentlich noch teigig.
Ja, wahrscheinlich. Also ich
habe kannst du mir das glaube ich nicht, nur so ein, gell?
Und dann gibt ja, das und mal, das klappt nach oben.
Okay.
Das ist wie so ein Buch aufklappt.
Ja. Muss ich mal probieren. Nee, habe ich noch nie probiert. Das ist natürlich auch überhaupt nicht praktikabel in der Bäckerei, aber...
Im Holz, weißt du, zu Hause Blech rausziehen,
ja, klar.
Alles wieder reinschieben.
Ja.
Das war jetzt eher ein Versuch. Also geschmacklich oder so hat
als
Optik geil.
Ja.
Ansonsten...
Aber ne, glaube ich. Muss, ja, interessant.
Cool.
Genau, was gibt's noch? Ja, glatt und bemehlt gibt's natürlich auch. Klar, dann nehme ich halt Mehl zum Staube anstatt Stärke. Und ansonsten backe ich es eben genauso, dass ich halt Dampf und dann auch den Zug ziehe nach 2 Minuten. Wenn ich das eben nicht mache, also wenn ich will, dass die Oberfläche glatt ist, dann komme ich eigentlich um die Bedampfung nicht drum rum. Also im Holzofen geht's auch. Dann muss ich es halt vorher mit Wasser abstreichen.
Genau.
Und hinterher dann auch wieder. Dann geht's auch.
Ja.
Und wenn ich aber jetzt mit Dampf und Zug irgendwie arbeiten kann, dann muss ich den Zug auch relativ schnell wieder ziehen, weil sonst reißt mir das Ganze auch. Genau. Was haben wir noch? Geschnitten und ansonsten glatt.
Ja. Mit alle Formen und
genau,
und
also
irgendwas, also klar.
Das haben wir ja auch schon geschwätzt, genau. Wenn ich kann es natürlich auch nett schneiden, geht auch. Also so ein Mischbrot kann man natürlich auch total ungeschnitten in den Ofen schieben. Dann muss aber der Garzeitpunkt passen, weil sonst streiten es mir irgendwo, reißt es mir auf jeden Fall.
Ja, ich habe lang versucht, so irgendwelche Muscheln und sowas und Ähren und keine Ahnung was reinzuschneiden. Das ist nicht mein Ding, das schaffe ich. Also entweder muss man dann wirklich ganz genau arbeiten im Teig vorher und ich habe es nicht gemacht oder keine Ahnung, aber das habe ich noch nicht geschafft. Weil entweder ist so auseinandergegangen, das Ding, dass das Eingeschnittene nicht mehr zu sehen war, oder es war wahrscheinlich schon so reif, dass nichts mehr getrieben hat und dann war der Schnitt einfach nachher nur noch zu.
Ja, genau, eventuell so, aber hast du bei der im Ofenbacken mit Dampf oder nicht?
Mit Dampf.
Mit Dampf, ja. Weil wenn du da im Holz oder so, das.
Ja, da machen wir das Geschäft auch gar nicht. Ja.
Was ich festgestellt habe, ist, und auch gelesen habe letztens irgendwo, dass wenn der Teig nicht ganz passt, dann auch von der Fermentierung her, das ist total interessant, dann wird aber der Schnitt, wenn man jetzt so einen wirklichen einen Schnitt hat, wo ein starker Ausbund entsteht, dann ist der auch nicht richtig glatt. Also dieser Schnitt kann das dann nicht glatt.
Ja, genau.
Das fand ich total spannend. Wir backen zum Beispiel ein Brot, das wäre auch noch so eine Form, das war jetzt ein Sesam, wo wir quasi wollen, dass der Schnitt, also der Ausbund, das wird nur einmal geschnitten.
Ja, an der Seite.
Genau, und zwar nicht in der Mitte, sondern quasi an der Seite, so mit ganz flacher Klinge.
Ja.
Dass der Ausbund so aufklappt quasi.
Ja, genau.
Und wenn die Kante, die ist manchmal nicht richtig, manchmal ist sie glatt und manchmal nicht.
Ja.
Das finde ich total spannend. Und auch das, was quasi aus dem Brot rauskommt, ist manchmal so richtig schön glatt und manchmal nicht.
Okay.
Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass es nicht perfekt fermentiert ist.
Ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht an dem Punkt, aber...
Ich kann dir auch die Erklärung nicht genau sagen, aber das ist meine Erfahrung.
Muss man mal üben.
Und einfach mal gucken. Ja, muss man echt mal gucken. Muss man gucken, wie es heute aussieht.
Ja.
Ja, aber inzwischen haben wir es eigentlich immer ganz gut, dass es eigentlich auch eine schöne Schnittkante gibt. Mhm. Genau, das wäre auch noch so eine Form. Was gibt's noch für Formen? Für Oberflächen?
Ich bin jetzt quasi schon ziemlich durch, weil alles andere an Oberflächen ist dann auch in einer Kapsel drin, wenn es dann keine richtige Kruste mehr ist. Ja. Oder dann irgendwie noch was oben drauf streust, Haferflocke, Körner, sonst irgendwas, auch ein Stück weit als Trennung zwischen Form und Brot. Oder eben dann auf dem Brot da irgendwelche Sachen drauf, angefangen von Kartoffelflocke über Körner über Haferflocke oder sonst irgendwas. Wobei da habe ich die Erfahrung gemacht, das verbrennt mir persönlich viel zu oft. Das ist dann nachher, also man schmeckt es bitter oder so und so cool ist dann nicht.
Ja, kommt ein bisschen auf an, was es ist, finde ich. Also bei Freigeschobene meinst du jetzt oder bei Kastenbrot? Ja. Also wir machen jetzt gerade zum Beispiel Kürbiskernbrot, da haben wir echt auch so Kürbismischung oben drauf und Haferflocken und so. Das finde ich echt ganz geil, weil die Kürbiskerne
aber da bist du ja vielleicht gerüstet.
Cool. Ja, genau. Ja. Aber natürlich darf es auch nicht so dunkel sein. Kürbiskerne wird halt auch schnell bitter.
Genau.
Und bei Kürbiskerne ist immer das Problem, dass diese scheiß Dinger, die fliegen dann immer runter. Also das ist immer schade drum. Ja? Der Boden vor dem Ofen sieht aus wie Sau.
Liegt die Hälfte.
Und die Hälfte liegt irgendwie. Deswegen reine Kürbiskerne machen wir nie. Wir machen dann immer eine Mischung noch mit Haferflocken oder irgendwie sowas. Aber da finde ich es eigentlich ganz cool. Und was ich auch immer mag, ist, wenn gerade bei Kastenbrote, wenn die Mischung dann nicht nur oben drauf ist, sondern rundrum. Also das mag ich gar nicht. Auch bei unserem Kürbiskernbrot machen wir die Mischung rundrum. Ich mag das gar nicht, wenn das nur oben drauf ist. Also mein Lieblingsbeispiel sind immer Mohnweckle und Sesamweckle. Wir machen die ja vom Kochertalerteig, Mohnkochertaler. Gibt es heute übrigens immer Freitag, Samstags Mohn- und Sesamkochertaler. Kann ich dir nur ans Herz legen?
Habe ich im Korb.
Das ist mein Lieblingsweckle. Mohnkochertaler, es geht einfach nichts besser. Ja. Wir diskutieren jede Woche, ob Mohn oder Sesam besser ist. Okay. Wir können das nicht entscheiden, aber finde ich total lecker. Und da muss auch oben und unter Mohn sein. Weil bei Filebäckerei kriegst du dann ein Mohnweckle, ja, da ist ja oben Mohn drauf, ja, wenn du dir das teilst, hat der, wo die untere Hälfte kriegt, der hat nur ein normales Weckle. Das geht eigentlich gar nicht. Aber letztens mal eine Kundin zu mir gesagt, sie sind dann die einzige Bäckerei, die wirklich ein Mohnweckle macht. Das andere, das ist ja alles, das stimmt ja gar nicht, da steht die Hälfte ohne Mohn. Ja, fand ich ja ganz witzig. So, was gibt's noch? Haben wir es vergessen?
Ne, so ganz schön weit durch.
Interessant finde ich auch, weiß nicht, wie du das machst, habe jetzt auch gesehen bei einer Bäckerei, die tun gerade bei Kapselbrote, die backe die aus,
ja,
so 5 Minuten vor Backende, packe die auf Bleche und ja, schiebe die nochmal rein, ja, damit es eine Kruste gibt.
Ja.
Machst du das auch so?
Im Holzofen schon, daheim nicht.
Okay, weil?
Ja. Weil die Holzofenkruste ja eigentlich das ist, was sie will. Und als ja, das Kapselbrot, also ich mache ja die Kapsel, weil der Teig zum Freischiebe im Holzofen eher zu weich war.
Ja.
Aber ich will die Kruste. Mhm. Und dann backe ich das Ding halt quasi dreiviertels fertig. Und wenn ich merke, das Brot fällt mir nicht mehr zusammen, es hebt quasi, ja, dann tue ich es raus, damit auch das, was in der Kapsel drin war, trotzdem noch Geschmack kriegt.
Ja.
Ich lege es in der Regel dann auf den Kopf.
Ah ja, okay. Clever, ja klar.
Weil ich, also unten die Hitze ist ja dann weg, weil die ist ja in die Kapsel rein. Das heißt, verbrennt man unten auch nicht mehr.
Ja.
Und ich habe die Wärmestrahlung von Seite und von oben nach wie vor. Ja. Und da habe ich ja dann den frischen Jungen, nicht verbrannten Teig,
ja,
der dann nochmal richtig Kruste kriegt. Und das ist sehr, sehr geil.
Ah, ja, ja, ja.
Aber dafür muss man dann halt auch wissen und planen. Ja, die Kapsel muss halt an alle vorne im Ofen sein, ja, weil sonst kommst du nicht mehr dran. Ja, also das ist so die Erfahrung auch, wie teile ich den Ofen ein, wo tue ich was hin. Mittlerweile wissen auch die Leute, die zu mir ins Backhaus kommen, wenn ich einschieße, wie wir das organisieren, damit man wann wie rankommt. Und dann gibt es auch immer so die Befindlichkeit, ich will nicht so dunkel, weil also ich habe natürlich den Ruf, wenn ich backe, dann werden die Brote eher kräftig gebacken und keine Bleichis. Und dann tun sie halt, die nicht so dunkel wollen, die tun sie sowieso schon alle vorne hin und da stehen auch die Kapseln und dann kannst du dann drehen und dann ja, funktioniert das ganz gut.
Aber macht ihr Kapselbrot im Ofen? Das ist ja schon, ja, war ja, aber wo ich da war,
glaube nee,
ich.
Da war niemand da. Aber wenn der Teig zu weich ist, machen wir das. Und auch da, also sind wir in der glücklichen Lage, wir haben ja aus der Backstube da die Formen bekommen und die sind einfach, also so Kaiserbackform für 5 € Blech aus dem Edeka oder sowas, ist halt was anderes wie diese Edelstahlform, die verbiegt sich nicht, da passiert nichts, die ja, reibt sich auch nicht ab und da,
ja,
mit der kannst du da drin backen. Ich würde auch nicht jedes Blech, also schon gar kein beschichtetes da reintun.
Ja.
Aber mit denen funktioniert das, ein bisschen Trennspray rein und dann passt ja, es. Man kann auch sehr weiche Teige da drin backen und
ja,
funktioniert ganz gut. Toastbrot habe ich noch keins probiert. Das ist mir zu gefährlich. Also ja, zum einen, weil die Form, also meine Toastbrotform ist beschichtet.
Ja.
Und die Temperatur, glaube ich, zu heiß ist. Müsste dann wahrscheinlich eher mit dem Hefezopf dann hinterher schieben.
Ja.
Ja. Ah, genau. Das ist auch noch eine Oberfläche. Man kann ja auch mit Butter abstreichen. Oder manche tunken ja den Zopf auch in Butter. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Nein, den Zopf, den Stollen.
Ja.
Ich bin beim Stollen, sorry.
Ja.
Und dann kriegt er eine Oberfläche, die ist abgefahren.
Habe ich mal gemacht. Also mir streichet wieder. Ich habe mal ja, ein Jahr lang getunkt. Da habe ich echt so ausrangiert das Fettbackgerät genommen und habe ja, einfach da Butter rein und habe das warm gemacht und habe ja, da einfach meinen Stollen rein und wieder raus. Ich habe da immer ein bisschen Schiss gehabt, dass es zu viel ist. Also das ist ja abartig, was da in so ein Stollen reingeht.
Das ist irre. Und also das ist, halt keine, ist ja auch schon drin.
Das ist ja in keiner Kalkulation, verstehst du? Der Stollenrezept. da kalkulierst du deinen Preis und dann musst du noch dran denken, ey, kommt dann ein Haufen Butter noch oben drauf.
Ja.
Und da weißt du nie genau, wie viel ist das eigentlich. Also wir machen es inzwischen so, dass wir abstreichen mit einem großen Pinsel, also wirklich großzügig. Ja. Und auch zweimal. Also wir.
Ah, okay.
Wir backen aus beim Stolle, dann streichen wir sie ab und dann bleibt sie eine Nacht stehen und am nächsten Tag wird sie nochmal abgestrichen und dann gezuckert.
Okay. Und lässt du deinen Stollen dann lang liegen oder kannst du den quasi am nächsten Tag verkaufen essen?
Ja, also wir machen es so, dass wir sie dann nochmal eine Nacht liegen lassen, dann verpacken und okay, dann ungern gleich in der Lade legen. weil er dann einfach zu frisch ist, meiner Ansicht nach. Ja. Also wir gucken, dass es so mindestens eine Woche eigentlich liegt, bevor er in Verkauf kommt. Okay. Jedes Jahr verpennen wir so ein bisschen unseren Start. Also die ersten sind meistens dann, ja, die liegen vielleicht 2-3 Tage oder so, aber gut, das wird ja auch nicht alle auf einmal gekauft und auch nicht alle auf einmal gegessen, das habe ich auch nicht vergessen. Und dann gucke ich eigentlich, dass er relativ, also ein paar Tage einfach liegt. Aha. Was wir nicht mehr machen, ist also Puderzucker oben drauf.
Ja.
Weil reiner Puderzucker, das funktioniert nicht, weil der fettet durch, das sieht blöd aus nach ein paar Tagen.
Der kriegt Flecke.
Mhm. Ja. Deswegen hat eigentlich niemand Puderzucker drauf. Wenn der Puderzucker schön aussieht, ist es kein Puderzucker, sondern süßer Schnee, nennt sich das.
Ah, okay.
Das ist aber Puderzucker, der mit Fett ummantelt wurde. Also das wird halt maschinell, wird quasi der Blutzucker verhandelt. Und dann passiert es nicht mehr.
Ja.
Dann fettet es nicht mehr durch.
Ja,
okay. Aber du hast dann halt immer irgendwelche, und dann hast du halt immer welche Zusatzstoffe mit drin.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, ach nee, das wollen wir einfach nicht mehr. Und es mag doch eh niemand, ganz ehrlich. Wer mag den Puderzucker auf dem Stoller? Alle klopfen runter. Für uns ist das ist ein riesiger Geschäft, weil du musst dann vor dem Verpacker musst du diesen süßen Schnee da drauf und dann bring mal so ein Ding in so einen Stollerschlauch, also in so eine Stollerfolie.
Ja.
Fragen unsere Verkäuferinnen, die haben das Geschäft
gehasst.
Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass es uns einfach weg. Es kostet einen Haufen Geld, es kostet einen Haufen Zeit und alle klopfen es nochmal runter. Ja. Seit letztem Jahr verkaufen wir unseren Stoller, seit wir dann auf Bio von uns umgestellt haben, nur noch mit Kristallzucker aus. Und hat kein Mensch sich jemals beschwert. Und weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt richtig registriert haben. Und aber Stoller ist total krass, weil das hält sich ja ewig. Also ich habe ja letztes Jahr, das habe ich bestimmt noch hier im Podcast erzählt, glaube ich, mal einen Stoller bis Juni aufgehoben und dann noch gegessen. Nein, der war jetzt nicht mehr so frisch wie am ersten Tag, aber der war noch gut.
Ja, das glaube ich.
Verrückt.
Ja.
Also ist echt witzig.
Ja, witzig. Cool.
Ja.
Jetzt haben wir meines Erachtens noch den Grieß außen drauf vergessen.
Ja.
Da muss man aufpassen. Der wird nämlich auch ganz schnell bitter, wenn er zu lange im Ofen drin war.
Ja, ist richtig. Muss man aufpassen, genau.
Aber wenn er super Trennlage ist.
Ich mag es total gerne. Ich mag auch die Konsistenz und die Haptik. Also wir machen das seit einiger Zeit, dass wir bei unserem Baguette so ganz leicht die Tücher mit Grieß starben. Ich finde das echt cool. Auch bei den Kochertaler inzwischen. Aber da ist genau das Problem, was du auch sagst. Weil wenn wir dann Kochertaler mal Schuss auf Schuss backen, dann darf man nicht vergessen, der Ofen zwischendrin auszukehren. Ja. Weil auch wenn das gleiche Produkt wieder in den Ofen kommt, der Grieß verbrennt und das wird bitter. Ja.
Das ist meine Erfahrung mit diesem Grieß. Auch wenn ich auch, wenn ich irgendwie sowas nach Italien gedanklich irgendwie gebacken habe und dann den Grieß, also sowohl drin also und dann eben auch außen drauf, weil es gibt ja gleich diesen rustikalen Touch, der kann auch echt bitter sein.
Ja, das glaube ich. Und was mir bei Brotoberfläche auch noch einfällt, du kennst ja bestimmt auch diese, das ist zwar ein bisschen abgeschweift, aber diese Pfefferbrezeln.
Ja.
Das ist ja auch eine Paste, die da vor dem Bagger aufgeschnitten wird. Richtig,
ja, mit Butter mit Fett.
Mit Fett und normalerweise ist das auch ein Convenience-Produkt, was zukauft wird.
Okay.
Also ich habe noch keinen Nachbau gefunden, der genauso gut ist wie dieses Original, also geschmacklich.
Ja,
okay. Aber es sind halt auch noch Haufen Zusatzstoffe drin. Kommen wir mit den Leuten fragen, ob wir das nicht auch machen würden. Dann sagen wir mal, solange wir es nicht selber hinkriegen, machen wir es nicht. Aber das finde ich auch spannend. Gut. Dann habe ich noch Feedback dabei.
Ja.
Und zwar ganz schön viel, weil man so viel Pause hatte dazwischen. Ich lese nicht alle vor, aber ich habe eins, das auch gut zum Thema passt. Zum Beispiel haben wir hier den Christian. Das meine ich jetzt gar nicht, aber das lese ich jetzt zuerst vor. Den Christian, der Christian kommt aus Hongkong. Also kommt nicht aus Hongkong, aber er lebt in Hongkong. Und er hat sogar eine kleine, also er ist Wirtschaftsanwalt und betreibt aber auch eine, in Klammern, sehr kleine Sonntagsbäckerei. Sehr auf gut. Instagram kann man mal gucken, Hausschuh Asia.
Okay.
Also wer da mal gucken will, der darf gern. Und er hört unseren Podcast schon sehr lange und findet es total spannend, dass wir uns immer wieder aber neu weiterentwickeln. Und er hat das Rezept vom Roggenvollkornbrot gesucht. Also wem das noch so ging, das hat in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung der Folge in den Shownotes gefehlt, aber es gibt sie inzwischen.
Gut.
Also wer das Roggenvollkornbrot aus der letzten Folge, glaube ich, oder?
Ja.
Noch sucht, der findet es jetzt in den Shownotes. Dann hat sich die Christiane gemeldet zum Thema, gell? Habe jetzt extra rausgesucht noch für dich, Tobi. Thema Eierschecke ist noch nicht vom Tisch.
Ja.
Genau, und zwar die Empfehlung, dass es bei Lutz Geisler ein Rezept gibt für Freiberger Eierschecke.
Ja.
Klar, er kommt ja auch aus der Gegend und er wäre ein spannender Gast. Ja, liebe Christiane, der Lutz war schon bei uns zu Gast. Es war schon eine Weile her, aber.
Stimmt.
Und er war bei SW1 Leute neulich, hast du es gehört?
Auch, genau.
Zufällig habe ich es hier in der Backstube gehört, habe aber nicht alles verstanden, weil ich gerade Panettone backe habe. Dann haben wir noch, und das meine ich jetzt mit passendem Thema, ein Feedback von der Ilse aus Nordbaden, die uns schon immer mal wieder, auch früher schon Feedback zum Podcast geschrieben hat. Und zwar schreibt sie, sie hat ein neues Projekt in der Mache, Seelen mit LM. Sie schmecken mega, werde das nächste Mal etwas weniger Wasser nehmen, damit sie höher werden. Ich bin ja der absolute LM-Fan. Vor den Seelen habe ich einen Nusszopf und einen normalen Zopf. Gleicher Teig mit LM in der Kastenform gebacken. Sehr fluffig und lecker. Mein Sohn war gerade hier und hat von allem was mitgenommen. Bilder im Anhang, die kann ich jetzt natürlich nicht zeigen. Und dann habe ich sie nachgefragt nach diesem Rezept. Fand ich total spannend, weil sie dann geschrieben hat, sie hat sogar umgebaut auf, weil ihre Schwiegertochter keine Milchprodukte verträgt. Ein Zopf mit der gleichen Fluffigkeit, mit Sahne, Milch und Butter, ohne diese Zutat, also ohne Milch, ohne Butter, Und offensichtlich auch keine Eier.
Oder? Doch,
Ei ist drin. Doch, ein Ei ist drin. Also nicht vegan, aber ohne Milchprodukte, genau. Ja. Also total spannend. Du hast gesagt, du hast das Rezept schon ausprobiert?
Ja, und weitergegeben. Also es funktioniert mit und ohne Ei.
Ah, auch ohne Ei?
Auch ohne Ei geht's. Mit Ei ist besser.
Ja.
Und für mich, also vegane Butter, das war jetzt ein Versuch. Das bleibt beim Versuch. Nichts geht über richtige Butter. Aber er war gut. Er war wirklich gut.
Vegane Butter, was ist das dann?
Keine Ahnung.
Weil ich habe ja ein bisschen so Arbeit dagegen, weil ich würde da halt immer auf die Zutatenliste gucken. Was ist da dann alles drin?
Die habe ich komplett ausgeblendet und ich finde auch, dass wenn du die, also ich habe dann ein Butterbrot damit gemacht. Und das ist ganz anders schmierig wie die normale Butter, die du so kennst. Vielleicht so in Richtung Margarine.
Ja, das ist ja dann eigentlich wahrscheinlich was Ähnliches wie Margarine,
ja, oder?
Ja, schön. Danke für das Feedback. Wir haben noch mehr. Das heben wir uns aber für nächstes Mal auf. Wir sind ja jetzt quasi schon in der letzten Folge dieses Jahres, weil die nächste Folge kommt dann ja erst Anfang Januar irgendwann auf den Markt. Da müssen wir mal gucken, wie wir es mit der Aufnahme machen, weil wir haben da Betriebsurlaub und ihr seid wahrscheinlich auch im Urlaub, oder?
Ein bisschen Urlaub muss sein, zwischen Weihnachten und Silvester sowieso. Und da muss man sich von dem ganzen Gebäckessen erholen. Wieder trainieren gehen, damit man nächstes Jahr neu essen kann.
So ist es. Ja, auf jeden Fall. Genau, kommt die neue Folge dann wahrscheinlich Anfang Januar. Und da ist der Dreikönigslauf, gell?
Ja.
Am 6. Januar.
Ich habe es schon gesehen. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht mich bei dir mit anmelde.
Ja, mach doch. Also ich glaube schon voll inzwischen. Aber ich würde dich noch unterkriegen. Okay. Ich hab da Beziehungen.
Ja, alles klar.
Ja, ansonsten steht bei uns jetzt genau, jetzt sind wir ja quasi der letzte Monat des Jahres, der Weihnachtsmonat, der verrückteste Monat in der Bäckerei steht noch an. Und wir sind auch schon fast ein Jahr jetzt mit Podcast unterwegs, oder?
Ja,
fast. Wann haben wir angefangen?
Februar? Im Februar haben wir uns darüber unterhalten, dass das was wäre. Ich glaube, im März sind wir gestartet.
März gestartet. Also auch schon eine ganze Weile unterwegs. Und wir ändern nächstes Jahr unsere Öffnungszeit von der Bäckerei mal wieder. Bin ich gespannt. Also ich werde hier berichten. Ich habe schon eine bitterböse E-Mail gekriegt, weil wir uns erdreisten, den Samstag in Zukunft gänzlich zuzumachen. Wir haben jetzt halt ja auch Vorbestellung.
Ja.
Dafür öffnen wir montags wieder. Also das heißt, wir haben dann Montag bis Freitag offen 5 Tage.
Ja.
Ganz regulär. Und ich bin mal gespannt, was das so an Feedback noch hervorruft. Genau. Und dann habe ich auch bald wieder einen Gast auf dem Ofenbänkle, der Marco kommt, der von Brotgesang. Hier war zum Panettone-Workshop. Und genau, also spannende Sachen kommen da auf jeden Fall.
Aber dem muss ich mal noch vorbeigehen.
Ja, auf jeden Fall. Marco ist echt cool.
Ja.
Ja.
Er hat Öffnungszeiten, die nicht ganz zu meiner Arbeitszeit passen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du musst gucken, wann der genau
aufhört. Ja, genau. Da kannst du einfach vorbeischneiden.
Nee.
Aber ist okay. Manchmal muss man für gute Sachen sich auch Zeit nehmen.
Was backst du als nächstes, Tobi?
Weihnachtsgebäck jetzt am Wochenende. Und nachdem ich ein Auto voller Sach mit ungeklagter Rückbank von dir mitnehme, glaube ich so schnell die nächsten paar Tage kein Brot.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe dein Kopf gesehen.
Ja, genau. Ja gut, das ist halt, kennst du es bestimmt auch, gehst irgendwo in den Laden und dann musst du Lade kaufen, weil das ist cool, das lacht dich alles an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du die Auswahl daheim hast, ist sehr gering. Ja, also in der, wie soll ich sagen, Hülle und Fülle an Brotsorten, da tue ich mir sehr schwer, das alles irgendwie abzudecken. Vor allem mit der Geschwindigkeit, wie ich jetzt hier einfach beim Einkaufen das mitnehmen kann. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal so ein Saatenkorn bei dir mitgenommen, um zu gucken, wie das ist im Vergleich zu, wie ich es dann irgendwann hinkriege. Das ist schon meine Challenge für 2026, der Plan, das will ich schaffen. Und Schwarzbrot, weil letztes Mal, als ich bei dir war, wollte ich Schwarzbrot kaufen und habe mir zu lang Zeit gelassen und dann gab es keins mehr. Und dieses Mal bin ich rein und gesagt, ich hätte gern jetzt 2 auf die Seite gelegt, damit ich nachher noch welches kriege.
Das wüsste ich gerade mal.
Ja,
genau. Ja, witzig.
Also von daher, Weihnachtsgebäck jetzt übers Wochenende, denke ich.
Jetzt im Moment.
Ja, Samstag, Sonntag ist bei uns so ein bisschen Weihnachten vorbereiten, dekorieren, backen.
Ja, passt ja auch. Erst
Advent, ja, super, und da haben wir Zeit. Und meine Erfahrung, ich hatte diese Woche eine ganz blöde Woche, sage ich dir. Erst ist bei meiner Siebträgermaschine der Milchschaum ausgefallen, der wird nur noch kalt. Dann habe ich noch so einen elektrischen Milchschaum, wo ich dachte, okay, kriegst du noch hin. Jetzt ist da die Heizplatte auch kaputt gegangen. Jetzt muss ich erstmal eine neue Kaffeemaschine besorgen.
Neue Kaffeemaschine?
Ja.
Gleich ganz neu.
Ah, ja,
hast du einen Siebträger?
Ja.
Das ist schon ein guter Tipp für mich, aber das können wir nachher besprechen.
Ja, ich gehe da am Samstag zu so zwei junge Kerle wie mir, die da eine Rösterei haben und gleichzeitig kannst du bei denen alle Kaffeemaschinen im Laden einfach ausprobieren und gucken, welches die beste ist. Ja, sehr cool. Roast Beers heißen die und die haben eigentlich nur samstags offen und weil ich da in dieser Fahrradgruppe ab und zu mitfahre, die dann da am Samstag, weil da trifft man sich, um den Group Ride zu machen, mit 30, 40 Mann zum Kaffee trinken hinfahren. Habe ich gedacht, jetzt muss ich da mal hingehen zum Kaffeemaschinen ausprobieren. Haben wir einen Termin und lassen uns beraten und am Ende wird es irgendeine werden, weil ohne Kaffee geht gar nichts.
Ja, das
beziehungsweise auch. Für mich Kaffee ist ja ausschließlich Espresso und Milchschaum, weil anderen Kaffee trinken wir ja nicht. Aber ja. Genau. Und wenn dann der Milchschaum nichts taugt, dann.
Ja, na gut, das ist die halbe Miete.
Genau.
Ich will mir auch schon lange Siebträger holen, aber bisher immer noch nicht gemacht. Zurück nochmal zu der Bäckerei. Mich stresst es ja, wenn ich in so eine Bäckerei komme und ja. Die ist so gut, also und du willst eigentlich alles mitnehmen, gell?
Ja.
Und du hast aber irgendwie Angst, dass du schräg anguckt wirst von der Verkäuferin, gell? Und das ist Stress.
Ja.
Stress
pur. Deine weil Kollegin hat mich auch geguckt, wo ich gesagt habe, ob sie einen Karton für mich hat. Und zum Glück war deine Frau daneben dran, die gesagt hat, nimmst du einen Korb.
Tobi ist vertrauenswürdig.
Sozusagen. Ja, sie hat mich gleich gefragt, ob ich ihn mitnehme und dann wiederbringe. Ich habe gesagt, ich bin doch jetzt gerade da zum was bringen. Also das dauert dann halt.
Ja, witzig. Ja, also das kann ich gut verstehen. Und dann will man irgendwie von allem, man hat Angst, dass man was verpasst, wenn man nicht alles
exakt. Mitnimmt. Deswegen habe ich gefühlt heute Morgen alles gegessen, was ich nicht gekauft habe.
Also die Hälfte kaufe ich, die Hälfte esse ich
so wieder.
Ja, sehr witzig.
Genau. Was geht's bei dir als nächstes?
Bei mir als nächstes, also heute bin ich durch. Es ist heute der erste Tag seit Ewigkeiten, wo kein Panettone, kein Stolle, kein Weihnachtsgebäck backen wird.
Okay.
Ich habe es mir extra die Woche so gelegt, dass ich gestern Panettone backe, dass ich heute Zeit habe für den Podcast. Weil sonst würde ich jetzt gerade Panettone backen. Morgen ist noch Samstag, das heißt, wir backen morgen nochmal. Ja, das wird mit Brot anfangen. Da bin ich nämlich in der Nachtschicht, da fange ich um 12 Uhr an. Und morgen Mittag, beziehungsweise Nachmittagabend, bin ich bei Rebers Pflug.
Ah, cool.
Da ist, wie jedes Jahr zum Jahresabschluss, Küchenmarkt. Und da backe ich zwar nicht, aber da nehme ich dann Panettone mit und Brot und schneide auf und die cool. Leute probieren. Das ist echt immer ein cooles Event, weil da gibt's dann, glaube ich, 8 Gänge aus der Küche und zwischen die Gänge, weil man sonst nichts zu tun hat, läuft man dann quasi durchs Restaurant und dann gibt's Stände mit Brot und Käse und Schinken wird aufgeschnitten und die Leute können einfach da rumflanieren und sich von allem was nehmen und essen und kaufen, wenn sie wollen und Olive und alles Mögliche.
Geil.
Und dann noch Musik, die auch durchs Restaurant laufen, cool. Auch immer ziemlich cool. Genau, das ist morgen Abend. Und da werde ich auf jeden Fall auch Panettone dieses Jahr zum ersten Mal mitnehmen. Ja, da bin ich schon ganz gespannt. Das cool. Ist immer sehr nett.
Ich habe noch was auf der Liste. Gibt es was Neues zum Thema, wann der Termin mit Günter Weber ist?
Nein. Eiskalt erwischt. Ist auch völlig in Ordnung. Ja, pass auf, es gibt die Neuigkeit, dass es auf jeden Fall irgendwann mal stattfinden wird. Das
ist schon mal gut.
Weil die Suche nach einer Location ist das Problem. Und jetzt hatte unser Verleger, Günther und ich, haben ein Buch im gleichen Verlag rausgebracht, eine gute Idee für eine Location und hat mir zugesichert, sich drum zu kümmern, um den Kontakt zumindest.
Okay.
Und da habe ich jetzt schon zweimal hingeschrieben irgendwie, aber ich habe nichts mehr gehört. Und jetzt vor Weihnachten habe ich
dann... Die sind halt auch vor Weihnachten gekümmert. Wahrscheinlich gut bedient.
Wahrscheinlich, aber auf jeden Fall bin ich mit Günther in Kontakt gewesen, weil auch wegen dem Termin nochmal.
Ja.
Wir haben ein paar E-Mails hin und her geschickt und wir waren ja dort, das habe ich ja schon erzählt wahrscheinlich, oder?
Mir schon.
Als wir auch in eurer Gegend waren und Das ist einfach auch ein Original. Dann habe ich da diese Holzofenbäckerblume mitgenommen. Kennst du das?
Ja.
So handgeschriebene Zeitschrift. Ja. Zeitschrift in Anführungszeichen.
Voll mega.
So cool. So cool, echt. Fand ich so habe ich ihm dann auch geschrieben. Echt, ich habe mich köstlich amüsiert. Aber die Art und Weise, wie er schreibt. Echt mega, mega. Ja, genau. Aber ich werde es ja auf jeden Fall, ich hoffe, das klappt noch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch klappt. Aber ich hoffe, irgendwann im Frühjahr nächstes Jahr.
Cool.
In diesem Sinne, war es immer durch, oder?
Jawohl.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und, vielen Dank. Alle schöne Weihnachten, gute Rutsch und wir hören uns im Januar.
So machen wir das. Bis dann.
Ciao.
Ciao.